Hallo und willkommen zum Knast und Szenefunk. Am Mikrofon ist für Sie und für euch Gabi Fröhlich. Und ich freue mich besonders über alle, die uns aus den Gefängnissen verbunden sind hier über Radio. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Aber wer hinter Gitter kommt und weiß, dass er da viele Jahre nicht mehr rauskommen wird, der hat in aller Regel zumindest Momente, da scheint auch dieses Letzte nicht mehr viel Lebenswillen zu haben, wenn die Hoffnungslosigkeit nicht sogar zu einem Dauerzustand wird. Die Familie ist erst einmal weg und vielleicht auch für immer. Beziehungen sind zerstört. Da ist oft auch die Last der Schuld. Den Blick nach vorne zu richten, wenn man im Gefängnis ist, ist wirklich nicht leicht. Lasst die Hoffnung trotzdem nicht sterben. Das sagt einer, der diese Gefühle ganz genau aus eigener Erfahrung kennt und der im Grunde so weit unten war, wie man nur kommen kann. Er hat ein Buch geschrieben, das ihn jetzt auch einem breiteren Publikum bekannt gemacht hat. Und das Buch trägt den etwas provokanten Titel »Der Bibelraucher«. Er hat einen großen Teil seines Lebens in verschiedenen Gefängnissen eingesessen, in Österreich und Deutschland, 14 Jahre davon in Bruchsal. Sein Name ist Wilhelm Bunz und ihn begrüße ich ganz herzlich in dieser Sendung. Guten Abend, Wilhelm.
Guten Abend miteinander. Ich grüße euch.
Wilhelm, du bist jetzt seit 34 Jahren wieder draußen aus dem Gefängnis, aber die Zeit, kann ich mir vorstellen, ist durch dein Buch jetzt wieder ganz lebendig geworden.
Ja, es ist wieder sehr, sehr aktuell, weil ich mich immer wieder mit dem Thema beschäftigen musste.
Genau, das heißt, das kommt jetzt, steht dir lebendig vor Augen. Wir werden in den nächsten Monaten nochmal eine ganz eigene Sendung machen mit deiner Lebensgeschichte, die wirklich unglaublich spannend ist. Ich kenne eine Ordensfrau, die dieses Buch von dir gelesen hat und die hat zu mir gesagt, Gabi, also nachdem ich das gelesen habe, habe ich gewusst, also es gibt keinen wirklich hoffnungslosen Fall. Würdest du das auch so bestätigen?
Aber ja, also ich denke, für Gott gibt es niemand, der hoffnungslos ist. Wenn auch die Menschen uns aufgeben, wenn die Menschen uns keine Chance geben, dann fängt Gott erst an.
Ja, und wenn wir selber uns aufgeben auch, ne?
Ja, genau. Ganz genau.
Wir werden, wie gesagt, deine Geschichte nochmal in einer eigenen Sendung vorstellen in ein paar Monaten. Da wirst du dann hier bei uns in der Gegend sein. Dann haben wir dich dann auch richtig vor Mikro und nicht nur am Telefon. Aber jetzt wollten wir in dieser Sendung nochmal schon mal auf dieses besondere Thema kommen, eben Hoffnung. Wie kann man Hoffnung haben, wenn alles völlig düster aussieht? Und wir haben dich gefragt, auch darüber zu sprechen, weil dir das auch ein ganz persönliches Anliegen ist, dieses Thema anderen zu sagen, es lohnt sich, die Hoffnung nicht zu verlieren. Vielleicht gucken wir aber doch mal ganz knapp auf dein Leben. Das Buch, das du geschrieben hast, ist der Bibelraucher betitelt. Also wie kommt man denn darauf, Bibelraucher?
Genau. Also viele, viele, viele Gefangenen kennen diese schon. Gell? Es gibt viele Menschen, die haben kein Zigarettenpapier. Und viele, viele Gefangene nehmen sich dann die Bibel zur Hand, weil die Bibel hat ein sehr, sehr dünnes Papier. Und ich befand mich ja viel, viel in der Arrestzelle in Bruchsal damals. Tabak besorgen war kein Problem, aber ich hatte kein Zigarettenpapier. Also bin ich zum Pfarrer gegangen und habe ihn gefragt, könnte ich bitte eine dicke Bibel haben? Und der Pfarrer hat gehofft, der Wilhelm, der will jetzt sein Leben ändern. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dünnes Zigarettenpapier und habe innerhalb von 6 Jahren das ganze Alte Testament durchgeraucht. Und habe noch geraucht bis zu Matthäus 5, ist die Bergpredigt. Und da habe ich das erste Mal angefangen, über mein eigenes Leben nachzudenken. Und so ist der Titel entstanden auch, der Bibelraucher.
Du hast dich in 6 Jahren durchs Alte Testament geraucht. Also ich meine, du hast gesagt, wer im Gefängnis ist, der weiß, dass man die Bibel, dünnen Bibelblättchen schön zum Rauchen verwenden kann. Bist du wohl auch nicht der Erste gewesen, der das gemacht hat. Aber ich denke mal, das Besondere daran ist, du hast sie nicht nur geraucht, sondern du hast sie tatsächlich auch gelesen.
Ja, das hatte aber einen Grund. Und zwar, mein Vater ist ein gläubiger Mann gewesen. Und mein Vater hat immer wieder von Gott gesprochen. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich habe mir gedacht, Mensch, Gott ist schuld, dass ich jetzt im Gefängnis bin. Alle anderen sind schuld, dass ich im Gefängnis bin. Und so habe ich einfach eine Seite rausgerissen aus der Bibel, habe sie gelesen, aber irgendwie so voller Ironie gelesen, habe dann 4 Teile gemacht und habe mir eine Zigarette gedreht. Und so habe ich jede Seite vorne und hinten gelesen, bevor ich sie geraucht habe. Und ich kann wirklich sagen, ich bin einer der wenigen Menschen, die vor ihrer Bekehrung schon die Bibel intus hatten.
Ja, in einem ziemlich wörtlichen Sinne. Wilhelm, erzähl uns doch vielleicht einmal davon, wie es dazu kam, dass du überhaupt im Gefängnis warst. Du hast ja relativ lang eingesessen und nicht nur für eine einzige Straftat. Also dieses ganz unten sein, das hat bei dir ja im Grunde schon vorher angefangen.
Angefangen hat es eigentlich schon bei meiner Geburt. Meine Mutter hat mich ausgesetzt. Das heißt, sie hat mich unter den Arm genommen, hat mich in ein Feld in Straßengraben gelegt und ging weiter. Und die Ärztin sagte meinem Vater, Herr Bund, es wäre gut, wenn Sie keine anderen Kinder hätten, denn dieses Kind ist zu 100%ig geistig behindert. Es wird nie normal lachen können, es wird auch sicherlich keine Gefühle zeigen können und es wird nie richtig sprechen können. Mein Vater wusste, dass es schwer wird und hat Kinderpsychologen zu Rate gezogen. Aber alle Psychologen sagten, nein, wir können diesem Kind nicht helfen. Und so hat mich mein Vater von einem Kinderheim ins andere geschickt. Und alle haben mich wieder heimgeschickt. Wir wurden mit dem Jungen nicht fertig. Und irgendwann einmal kam ich nach Bayern in ein Kinderheim für schwerst erziehbare Jungs. Und da habe ich damals von einem Erzieher in Österreich das Auto geklaut und habe dann einen schweren Verkehrsunfall verursacht mit der Polizei. Der Fahrer des Polizeiwagens, der war sofort tot. Und der andere, der saß bis zu seinem Lebensende im Rollstuhl. Und da bekam ich das erste Mal mit dem Gefängnis Kontakt. Als ich damals in das Gefängnis reinfuhr, da erinnerte ich mich an meinen Vater. Mein Vater sagte mir mal, da war ich so 6 oder 7 Jahre alt, Wilhelm, wenn du dein Leben nicht änderst, dann wirst du eines Tages im Zuchthaus enden. Ich habe als Kind gedacht, ein Zuchthaus ist irgendwo eine Anstalt, wo man Vögel züchtet, wo man Hasen züchtet. Aber als ich da reinfuhr, dieses Gebäude mit den dicken Mauern, da wusste ich, was mein Vater gemeint hatte. Ich bekam damals in Österreich 5 Jahre verschärften Kerker. Das ist ungefähr so, wie Zuchthaus hier früher war. Wurde aber früher entlassen und wurde dann über die Grenze gebracht. Und 14 Tage später war ich schon wieder verhaftet wegen verschiedener Bankraubs, wegen vielen, vielen anderen Dingen, die ich getan habe. Und niemand mehr gab mir eine Chance. Alle sagten, der Junge, mit dem Jungen ist hoffnungslos. Es wird nichts helfen, was ihm hilft. Das Beste ist, er bleibt sein Leben lang eingesperrt.
Und wie war das? Ich meine, normalerweise sind die Letzten, die noch an einen irgendwie glauben, sind die eigenen Eltern. Das heißt, das fiel bei dir dann auch weg.
Mein Vater wurde zum letzten Prozess eingeladen. Da war ich angeklagt wegen 148 verschiedenen Straftaten. Und dann fragt der Richter meinen Vater, gibt es nicht irgendetwas, was an ihrem Sohn gut ist? Mein Vater sagt, nein. Aber es muss doch etwas geben, was ihr Sohn irgendwann einmal gut gemacht hat. Mein Vater sagt, nein. Und dann wollte der Richter meinen Vater schon entlassen. Da sagt mein Vater, ich habe einen Wunsch. Und der Richter sagt nur zu meinem Vater, eigentlich sind wir nicht da, um Wünsche zu erfüllen, aber sagen Sie, um was es geht. Und da sagt mein Vater unter Tränen, bitte, bitte, bitte führen Sie die Todesstrafe wieder ein und vollziehen Sie die Todesstrafe an meinem Sohn. Ich liebe mein Kind, aber wir können nicht mehr. Der Wilhelm hat unsere ganze Familie zerstört. Wenn meine Frau nur den Namen hört, macht sie sich nass. Die Kinder sind alle gestört durch den Wilhelm. Also war niemand mehr da.
Was hast du da empfunden, als du das gehört hast?
Weißt du, ich war ein gefühlloser Mensch. Als mein Vater diese sagte, dann habe ich ihm noch rübergerufen und dafür werde ich dich töten. Und mein Vater wusste, wenn sein Sohn etwas verspricht, dann wird er es halten. Also empfunden habe ich eigentlich gar nichts, als er das gesagt hat. Ich war nur sauer.
Das heißt, ich hatte gar nichts mehr so richtig erreicht, auch damals.
Ich habe mir Gefühle verboten. Ich wollte keine Gefühle haben, schon als Kind. Weil in dem Moment, wenn du Gefühle hast, kann man dir wehtun. Und ich wollte nicht, dass mir jemand wehtut.
Als du dann eben diese lange Haftstrafe bekommen hast, du warst ja 14 Jahre allein in Bruchsal, war das dann so ein Gefühl, so von wegen, jetzt ist irgendwie Schluss und jetzt geht's gar nicht mehr weiter? Oder hast du das irgendwie auch trotzig ausgesessen?
Also ich war zunächst mal sehr trotzig. Weißt du, als der Richter, es war lebenslänglich beantragt, und es war ein Tötungsdelikt dabei, aber weil es doch kein Mord war, bekam ich dann insgesamt 14 Jahre Gefängnis und anschließende Sicherheitsverwahrung. Und der Richter sagte noch, und er hat eine Klausel eingebaut, dass man mich nie wieder entlassen kann. Die Menschheit muss vor mir geschützt werden. Und so kam ich nach Bruchsal, rebellisch. Von dem ersten Geld, wo ich mir in Bruchsal verdiente, musste ich mir meinen eigenen Sarg kaufen, im Fall ich im Gefängnis sterbe, dass ich auch beerdigt werden kann. Und die Kiste steht heute noch im Bruchsal und die lasse ich auch im Bruchsal stehen.
Das heißt, das war erstmal so ein Gefühl von Trotz und aber trotzdem, man hat ja da unendlich viel Zeit, dann erstmal auch nachzudenken. Ich meine, kreisen da die Gedanken dann nicht wahnsinnig?
Also meine Gedanken, die sich gekreist haben, war, wie komme ich hier am schnellsten raus? Gibt es irgendeine Möglichkeit zur Flucht? Das waren meine Gedanken. Ich bin damals das erste Mal im Hof gelaufen und dann läuft neben mir ein älterer Mann und fragt mich, Mensch, Willen, was hast denn du Strafe gekriegt? Ich habe deinen Prozess in der Zeitung verfolgt, aber die Strafe habe ich nicht mehr mitgekriegt. Was hast du gekriegt? Dann sagte ich, ein Riesenhammer, 14 Jahre Gefängnis und Sicherheitsverwahrung. Dann fragt er mich so wenig. Dann fragte ich ihn, wie lange hast du Gefängnis? Dann sagte er, ich habe 7-mal lebenslänglich. Das war der Heinrich Pomrenke. Der saß insgesamt 56 Jahre am Stück in Bruchsal. Und da habe ich gedacht, ich muss hier so schnell wie möglich raus. Das waren meine Gedanken, gell?
Also das Thema so irgendwie Schuld, Reue war dir damals völlig unbekannt.
Nee, ich habe überhaupt nichts bereut. Das war, glaube ich, auch ein Teil von dem, was bei mir verkehrt gelaufen ist, dass ich keinerlei Reue hatte, wenn ich jemand was gestohlen habe. Es war mir so egal. Ich hatte schon als Teenager einen Spitznamen, so Blutbad Willi. Warum? Weil ich liebte es, Menschen zusammenzuschlagen, bis sie geblutet haben. Also ich habe total verdrehte Dinge gemacht. Und in Bruchsal habe ich Menschen kennengelernt, denen es ähnlich ging wie mir. Die ähnlich auch als Kind abgeschoben wurden. Zu denen man als Kind gesagt hat, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts. Und genau so kam es dann auch. Ja, ich habe mich mit den Beamten angelegt. Ich habe denen das Essen hinterhergeworfen. Ich hatte ständig Schlägereien, befand mich mehr in der Arrestzelle wie in meiner eigenen Zelle. Und da habe ich halt immer die Bibel geraucht. Gell?
Also jetzt sind wir dann tatsächlich gespannt, wie man ja durch diese dicken Mauern, die ja dann auch um dein Herz gebaut waren, wie da dann doch ein Riss reinkommen konnte.
Ja, ich kam zum Rauchen in das Neue Testament und las in Matthäus Kapitel.
Also warte mal, du hast das Ganze, wer die Bibel kennt, du hast das komplette Alte Testament von hier vorne nach hinten durchgeraucht.
Also von 1. Mose 1 bis Malachi. Komplett durchgeraucht.
Komplett durchgeraucht und auch tatsächlich gelesen.
Und gelesen, alles.
Und was hat dir das irgendwas gesagt?
Das hat mich gar nicht berührt. Das hat mich überhaupt nicht berührt. Das war für mich einfach eine Geschichte, die irgendwie erfunden worden ist. Und ich habe sie einfach gelesen.
Okay, aber dann kamst du zu Matthäus.
Bis zu Kapitel 5. Das ist die berühmte Bergpredigt. Und das sagt Jesus an einer Stelle, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und ich habe mir das allererste Mal in meinem ganzen Leben Gedanken darüber gemacht, über mein eigenes Leben. Wie war denn dein Leben, Wilhelm? War dein Leben Salz? Wozu braucht man Salz? Ja gut, die Hausfrau weiß es, wenn die Suppe fad schmeckt, dann macht man Salz an die Suppe. Wenn es draußen im Winter glatt ist, hat man früher zu meiner Zeit Salz gestreut. Oder die uralten Damen, die noch keinen Kühlschrank hatten, die hatten das Fleisch eingesalzt. Wenn ich aber mein Leben anschaute, dann war mein Leben bitteres Gift. Und da habe ich mir genauso Gedanken gemacht über Licht. Und wenn ich mein Leben anschaute, dann war mein Leben kein Licht, dann war ich eine kaputte Funzel. Und dann begann ich das erste Mal mit dem lebendigen Gott zu reden, an den ich nicht glaubte. In der Arrestzelle hörte ich niemand. Und dann begann ich mit Gott zu reden, sage ich, ja Gott, mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. War dein Plan, dass ich hier im Zuchthaus verreck? Das waren meine Gedanken, weißt du? Ein Gefangener bekam mit, das, was nicht läuft mit mir richtig, und fragte mich, ob ich krank bin. Da sage ich, nee, ich bin nicht krank. Sagt er, doch, mit dir stimmt was nicht. Du hast schon Wochen keine Schlägerei mehr gehabt. Du schon wochenlang den Beamten das Essen nicht mehr hinterhergeworfen. Du fluchst nicht mehr. Was ist los? Und dann fiel mir ein, was ich mit Gott für einen Vertrag gemacht habe. Wenn du stärker bist wie ich, dann musst du mich besiegen. Und mir wurde klar, Gott ist stärker als ich. Und auch der Anstaltsdirektor bekam das mit, dass mit mir eine Veränderung passiert. Aber der hat mir nicht getraut. Der dachte, der Wilhelm probiert irgendwie jetzt auf die christliche Schiene zu gehen, um dann zu fliehen. Und er hat mich wochenlang beobachtet. Und irgendwann hat er gemerkt, Mensch, dem Wilhelm ist es mit dem Glauben echt. Ich habe es nicht mehr die Bibel geraucht. Ich habe mir eine neue Bibel besorgt und habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe die Bibel nicht verstanden, aber ich habe sie gelesen. Und dann hat sich der Anstaltsleiter von Bruchsal damals, der Herr Breusker, hat sich eingesetzt bei der Strafvollstreckungskammer, dass man mich bedingt entlassen kann. Das heißt, wenn man mich entlässt, bekomme ich Führungsaufsicht auf Lebenszeit. Und das habe ich heute. Ich habe Führungsaufsicht auf Lebenszeit. Also ich darf nichts mehr anstellen. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, bekam ich eines Tages das Bibelwort, wenn wir unsere Sünden bekennen, im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das war für mich einfach. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden, Amen. Dann war für mich die Sache erledigt. Aber für Gott war sie nicht erledigt. Hey, wenn du deine Sünden bekennst, dann bin ich treu und gerecht. Aber das habe ich doch gemacht. Nein, was hast du getan? Ach, das meinst du? Okay, ich habe getötet, ich habe Bankraub, ich habe Juwelierraub, ich habe Menschenraub. Ich habe viele, viele Dinge gemacht. Bitte vergib mir meine Sünden. Amen. Jetzt ist es erledigt. Für Gott war es immer noch nicht erledigt. Denn von den 148 Straftaten bekam ich über 100 Freisprüche, obwohl ich schuldig war. Und mein Entlassungsdatum stand schon fest, der 15.02.85. Habe ich gesagt, Gott, das kannst du von mir nicht erwarten. Wenn ich jetzt diese 100 Straftaten noch bekenne, dann kriege ich ja nochmal 15, 20 Jahre Knast. Nee, das mache ich nicht. Aber irgendwann habe ich es doch getan. Ich habe dem Staatsanwalt geschrieben, sehr geehrter Herr So und So, Sie können sich sicherlich noch an mich erinnern. Er konnte sich an mich erinnern. Und habe gesagt, und ich habe mein Leben Gott übergeben. Ich habe eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und ich muss Ihnen sagen, in diesen ganzen Punkten, wo ich freigesprochen worden bin, bin ich schuldig. Und ich habe den Brief eingeworfen im ersten Flügel im Bruchsal in den Briefkasten. Und als der Brief fiel, habe ich mir gedacht, Mensch, was machst du da? Hab versucht, noch mit meinem Drahtkleiderbügel den Brief rauszufischen. Hat nicht geklappt. Und ich wusste, wenn jetzt ein dicker Brief kommt, blau-grün, dann ist es Anklageschrift. Ich bin zum Pfarrer gegangen. Da der Pfarrer, so und so ist passiert. Ich habe dem Staatsanwalt geschrieben. Da sagt mir der Gefängnispfarrer, wie konntest du so blöd sein? Du stehst ein halbes Jahr vor der Entlassung. Und jetzt schreibst du so einen Brief. Du bist nicht mehr zu retten. 6 Wochen später kam ein ganz dicker Brief. Anklageschrift. Und ich habe so die Anklageschrift nämlich hingelegt und habe die Einzelstrafen mal aufgezählt. Für den Bankraub gibt es 8 Jahre, für das gibt es 5 Jahre, für das gibt es 4 Jahre, für das gibt es ein paar Monate. Und habe so die über 100 Straftaten mal zusammengezählt und kam auf 123 Jahre. Gut, wenn man Strafzusammenzug machen, dann gibt es nochmal 15 bis 20 Jahre. Ich habe gedacht, wie konnte ich so blöd sein, so kurz vor der Entlassung. Aber was stand in der Bibel drin? Wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht. Und ich habe wieder den Anklageschrift zur Hand genommen und sah, dass noch ein weißes Blatt drin lag. Und da stand dran, und da stand drin, dass alle Straftaten, wo ich bekannt habe, nicht im Verhältnis stehen zu dem, warum ich jetzt im Bruchsal bin. Und jetzt kommt der Lieblingsparagraf eines jeden Gefangenen. Und alle Straftaten werden eingestellt nach Paragraf 154 StPO. Und ich wünsche Ihnen für die Entlassung am 15.02.1985 alles erdenklich Gute. Und da merkte ich was, dass wirklich es stimmt, was Gott sagt. Er ist treu und gerecht und er reinigt uns. Und da habe ich so ein Vertrauen bekommen in den lebendigen Gott. Und ich wurde wirklich entlassen am 15.02.1985 vor 34 Jahren. Ist es nicht schön?
Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte, Wilhelm. Also wir werden die auch noch mal ausführlicher von dir hören, wie gesagt, bei Radio Horeb. Gucken wir noch mal auf dieses Thema Hoffnung. Das heißt, was ist das gewesen, was dir wirklich diese Hoffnung oder diesen Spalt wiedergegeben hat, dass du dich darauf einlassen konntest? Du hast ja gesagt, du hast ja jahrelang die Bibel geraucht und es hat gar nichts mit dir gemacht. Und auf einmal kam da eben dieser Hoffnungsschimmer rein.
Ich habe euch ja erzählt, dass ich gefühllos war, dass ich nichts an mich rangelassen habe. Aber als ich mit Gott geredet hatte, ich habe ja nicht an Gott geglaubt, aber und trotzdem, auf einmal, als ich mit Gott redete, und dann auch war dein Plan, dass ich im Zuchthaus hier verreck. Aber wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, da kam so in mir so die Hoffnung auf, Mensch, vielleicht gibt's doch einen Plan in meinem Leben. Ich habe zwar an den Plan nicht geglaubt, aber ich hatte eine Hoffnung. Das war so wie so ein kleiner Strohhalm. Mensch, vielleicht gibt's doch eine Möglichkeit. Und so geht es vielen, vielen Gefangenen in den Gefängnissen. Die sind so am Boden zerstört. Aber irgendwie ist doch so ein kleiner Strohhalm da. Mensch, vielleicht gibt's für mich auch noch mal eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit habe ich kennengelernt, indem ich ganz privat mit dem lebendigen Gott in einer Zelle sprach. Es war kein Mensch dabei. Und das empfehle ich jedem. Red doch mal mit dem lebendigen Gott und sag, Herr, hier bin ich. Ich weiß nicht mehr weiter. Bitte, bitte, bitte hilf mir. Und ich kann dir eines versprechen, der lebendige Gott, der wird dir antworten. Ich weiß das, weil ich habe es erlebt.
Lass die Hoffnung nicht sterben, sagt Wilhelm Bunz. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast, Wilhelm, von deinem Leben, auch ganz persönlich, wie die Hoffnung wieder in dein völlig vermauertes Leben hineingekommen ist und auch in dein, ich würde mal sagen, die Mauern deines Herzens zu durchdringen, war wahrscheinlich noch viel schwieriger, als die Gefängnismauern zu durchdringen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Weil die Mauern des Gefängnisses, da war ich selber in der Lage, die zu überwinden. Weil ich habe ja einige Fluchtversuche hinter mir gehabt. Aber dass jemand diese Mauer im Herzen durchbricht, ich sag's mal übertrieben, da musste der lebendige Gott mit dem Vorschlaghammer dagegen donnern.
Danke, dass du uns erzählt hast davon, Wilhelm. Wir freuen uns darauf, wenn wir noch mehr von dir hören in späteren Sendungen. Wir hören jetzt ein wenig Musik nochmal und wollen uns dann mit dir gemeinsam, Wilhelm, den beiden Gebetsanliegen widmen, die wir aus einem Gefängnis geschickt bekommen haben. Hier nochmal auch für alle diejenigen, die uns aus Gefängnissen zuhören und gerne auch Gebetsanliegen an uns schicken wollen. Das könnt ihr gerne tun unter Knast und Szenefunk. Radio Horeb in 87538 Balderschwang. Also wenn einfach das ankommt bei Knast und Szenefunk, Radio Horeb 87538 Balderschwang. Da könnt ihr übrigens auch anrufen, wenn jemand ein Radiogerät braucht, um Radio Horeb zu hören. Es gibt ein Projekt, mit dem Radio Horeb Radiogeräte finanziert durch Spendengelder für Gefangene in Gefängnissen. Also könnt ihr anrufen oder besser gesagt schreiben. Auch da an Knast und Szenefunk oder auch an den Radio Horeb Hörerservice. Das kommt dann auch an unter Radio Horeb 87538 Balderschwank. Oder ihr habt Tipps, Ideen für diese Sendung. Auch die sind herzlich willkommen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werden wir noch in euren Anliegen beten.
Beloved one, more than a young girl's love.
In diesem Knast- und Szenefunk sind wir verbunden mit Wilhelm Bunz, der viele Jahre im Gefängnis gewesen ist, jetzt seit 34 Jahren wieder draußen ist und uns erzählt hat, wie die Hoffnung in sein dunkles Leben gekommen ist. Wilhelm, vielleicht noch ganz kurz, nachdem du bist ja jetzt 34 Jahre draußen und hast aber auch wirklich ganz, ganz Fuß gefasst im Leben, im normalen Leben. Auch das ist ja ungewöhnlich genug nach einer solchen Geschichte wie der deinen. Du bist verheiratet, hast zwei mittlerweile erwachsene Kinder, hast lange gearbeitet und so. Also einfach auch das nochmal zum Hintergrund. Es gab wirklich viel, viel Grund, Hoffnung zu haben in deinem Leben, wo viele kaum noch Hoffnung gehabt hätten. Du hast mir erzählt, jetzt nach dem Buch, nachdem das Buch rauskam, haben sich viele Leute aus deinem früheren Leben bei dir auch gemeldet, unter anderem auch ein Erzieher, den du mal in irgendeinem Heim hattest. Das heißt, für die Leute war das natürlich dann auch eine starke Geschichte, dass sie der Kerl, der sie wirklich in die völlige Hoffnungslosigkeit getrieben hat, auch deine Eltern, dann diesen Wandel bei dir zu erleben. Dein Vater vor allem, ne?
Ja, der Erzieher, das war dieser Erzieher, dem ich damals das Auto geklaut hatte, wo in Österreich dieser Unfall passiert ist. Ich habe einen engen Kontakt zu ihm, ist alles in Ordnung. Ein Gefängnisbeamter, der mich früher immer eingeschlossen hat, der ist so glücklich drüber, dass mein Leben gut verlaufen ist. Die haben damals im Gefängnis Wetten abgeschlossen, die Beamten. Wie lange dauert es, bis der Wilhelm wieder da ist? Und das Längste, was sie mir gegeben haben, waren 6 Wochen. Hm. Und heute sind es 34 Jahre. Aber es liegt nicht daran, weil ich so ein toller Typ bin, sondern es liegt daran, weil der lebendige Gott seine Hand über seine Kinder hält. Wenn Gott nur einen Millimeter seine Hand wegziehen würde, wer weiß, was aus mir warten würde. Deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir uns unter der Hand des lebendigen Gottes bewegen.
Wilhelm hat übrigens auch freundlicherweise angeboten, dass wer ihm aus dem Gefängnis schreiben möchte, gerne mit ihm Kontakt aufnehmen möchte, kann er das auch tun, indem er einfach an unseren Hörerservice schreibt oder an den Knast- und Szenefunk. Da sage ich dann auch nochmal für die Adresse in 87538. Balderschwang ist so klein, da braucht es keine Straße. Radio Horeb 87538 Balderschwang reicht, genau. Und das kann dann auch an Wilhelm weitergereicht werden. Wir haben jetzt noch 2 Gebetsanliegen, die uns aus Dresden erreicht haben, da wo die Leute von Z-Free arbeiten, die mit uns ja auch zusammenarbeiten. Und ein Gebetsanliegen, Wilhelm, ich denke, du kannst diese Gefühle, die die Gefangenen da bewegen, immer auch ganz gut selber nachvollziehen. Du wirst jetzt auch in diesen Anliegen für uns alle beten. Das erste Anliegen ist: Herr, ich bitte dich, lass mich wieder Kontakt zu meinen Kindern haben. Es schmerzt mich und tut weh, dass ich den Kontakt nicht habe.
Mhm. Da bete ich jetzt gleich für diese himmlische Vater, ich will dich jetzt loben und preisen, Herr, und dir die Ehre geben auch, dass wir jetzt genau für dieses Problem beten dürfen, Herr. Ich weiß, wie wichtig es ist, Kinder Kontakt zu den Eltern und Eltern Kontakt zu den Kindern. Himmlischer Vater, ich will dich bitten, dass du eine Türe auftust, dass da wieder ein Kontakt zustande kommt und dass sich die Familien versöhnen können, Herr. Ich lobe dich und preise dich. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Und ein zweites Anliegen ist: Herr, lass mich ein guter Mensch werden. Mach mich gesund und stark für ein Leben mit dir. Schenke mir einen Menschen an meiner Seite.
Himmlischer Vater, das ist so ein wichtiges Anliegen, Herr. Es ist so wichtig, Herr, dass wir miteinander Kontakt haben, Herr. Und ich will dich bitten, du weißt, die Person, die sich dieses wünscht, Herr, ich will dich bitten, dass du dieser Person die richtige Person an die Seite stellst, Herr, wo sie Kontakt haben kann, wo sie aufgebaut wird, wo sie getröstet wird. Aber was wichtig ist, Herr, dass man mit dir gemeinsam den Weg geht, Herr. Und ich will dich bitten, dass du die Person segnest, Herr, dass du eine schützende Mauer um die Person baust, dass der Person nichts passieren kann und dass wirklich alles sich zum Guten wendet. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Vielen herzlichen Dank, Wilhelm Bunz, für diese Sendung. Lass die Hoffnung nicht sterben, von einem, der ganz unten war. Vielen Dank, Wilhelm. Wer das Buch Der Bibelraucher lesen möchte, das ist im SCM Verlag, im Hensler Verlag erschienen. Wilhelm Bunz, das schreibt sich wie Bund, nur mit einem Z hinten dran. Und dann Der Bibelraucher, da findet man dieses Buch. Vielen herzlichen Dank, Wilhelm. Wir freuen uns, wenn wir bald in einigen Monaten wieder von dir hören werden. Alles Gute und weiterhin Gottes Segen für dich und deine Familie.
Ebenso euch auch, gell? Gottes Segen, gell? Hat mich gefreut.
Dankeschön. Und damit verabschieden wir uns auch von Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem von all denjenigen, die in den Gefängnissen sind. Wir hoffen immer, dass die Knast- und Szenefunksendungen etwas wirklich euch mitgeben, was auch für die weiteren Wochen des Monats dann reicht, für den Anfang des nächsten Monats. Wir freuen uns dann, wenn wir uns im März wiederhören im Knast- und Szenefunk, immer am vierten Montagabend um 22 Uhr, vierter Montag im Monat. Alles Gute, bis dahin, Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich.